Hallo, liebe Gruselgemeinde und herzlich willkommen zur 6. Folge von Gruselfaktor, der Podcast. Und Lisa ist auch hier.
Ja, hallo.
Hey, Lisa, eben habe ich gesehen, du hast wieder fleißig gerechnet.
Jawohl.
Das liegt daran, dass ihr alle wieder fleißig abgestimmt habt, um uns zu sagen, wie gruselig ihr die beiden Stories in unserer letzten Folge fandet. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns sehr darüber und macht bitte weiter so. Lisa wird euch jetzt mal euren Gruselfaktor mitteilen. Lisa, welchen Gruselfaktor haben die besten Hörer aller Zeiten denn den beiden Folgen gegeben? Und jetzt fang mal bitte an mit Folge 1. Und das war die Leuchtturmgeschichte rund um Eileen Moore.
Genau, also Fall 1 meinst du, ne? Nicht Folge 1, denn die ist ja schon jetzt eine Weile her.
Ja, okay.
Ja, also ihr habt auf jeden Fall sehr fleißig abgestimmt. Ich habe sehr lange gebraucht, um das Ganze zusammenzurechnen. Und wir kommen bei Eileen Moore, also bei Katas letzter Geschichte, auf eine 4,7. Bist du zufrieden damit?
Ja, also ich finde es okay. Ich will natürlich immer gerne maximal gruselig sein, aber kann gut damit leben, weil es war ja wirklich nicht so eine krass gruselige Geschichte, aber ich fand die Stimmung trotzdem toll und gruselig.
Ja, mich hast du ja auch mehr gegruselt. Also ich habe dir ja eine 6, glaube ich, gegeben.
Ja, aber du bist halt auch kein Maßstab, du bist immer
anscheinend
sehr großzügig.
Ja, deutlich großzügiger als unsere Hörer.
Und was hast du für einen Gruselfaktor bekommen?
Ja, ich verrate schon mal, dass meiner deutlich besser ausgefallen ist als deiner in der letzten Folge. Das war ja die Gefängnisgeschichte, die Gefängnispuppen. Mhm. Und ich habe eine 7,3 von unseren Hörern bekommen.
Wow! Das ist ja schon voll gruselig.
Ja, war ich sehr zufrieden mit, hat mich sehr gefreut. Ja. Da ging alles von einer 3 bis zu einer 9, glaube ich. Eine 10 habe ich nicht erreichen können mit der Geschichte.
Doch, jemand hat geschrieben, wäre das Ende nicht so aufgelöst gewesen, dann wäre es auch eine 10 gewesen.
Ja, das haben einige gesagt. So, wenn das Ende nicht wäre, dann ja. Gut, aber ich habe das jetzt mal ohne, also ich habe das Ende ja erzählt.
Deshalb. Ja, ist ja auch gut. Wir wollen ja auch immer noch true bleiben, denn das schreiben wir uns ja auf die Fahne, dass wir true Grusel sind. Übrigens hervorragender Moment, um auch nochmal zu erzählen, wie dieser Podcast überhaupt funktioniert und welche Art von Stories wir uns hier gegenseitig erzählen. Lisa, willst du das mal machen?
Ja, wir erzählen uns jetzt hier Geschichten. Die gehen ja Richtung True Crime, aber es sind auch einige Reader-Stories dabei, also Stories, die wir zum Beispiel auf Reddit finden, die einfach ziemlich gruselig sind. Wir haben aber schon den Anspruch, dass da immer ein wahrer Aspekt hintersteckt. Also auch wenn sie teilweise nur an der Wahrheit kratzen, ja, ist immer was Wahres dabei und wir versuchen möglichst gruselig zu sein, damit wir einen möglichst hohen Gruselfaktor erreichen.
Ganz genau. Und dieser Gruselfaktor geht von 1 bis 10. 1 bedeutet dabei überhaupt nicht gruselig und 10 bedeutet absolut gruselig. Spooky. Eben der Grusel, der euch die Socken auszieht. Und wir kennen die beiden Stories nicht, die wir uns gegenseitig erzählen. Und deswegen ist es eben auch eine ungefilterte Reaktion. Oh Gott, das ist jetzt geklaut.
Kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr True Crime mögt?
Nee, dann was sagen wir? Das ist dann.
Also wir sind auf jeden Fall jeweils die Ersten, die uns dann den Gruselfaktor gegenseitig geben und.
Genau, in Bauerndeutsch.
Genau.
So. Nehmen wir das so. Und letztes Mal haben wir euch zu Beginn unserer Folge eine Gruselgeschichte aus unserer Kindheit und Jugend erzählt und euch auch gefragt, was die Gruselgeschichten eurer Kindheit und Jugend sind. Und daraufhin habt ihr uns fleißig geschrieben auf Instagram, was uns sehr gefreut hat. Und dabei sind so viele Geschichten zusammengekommen, dass wir überlegt haben, dass wir daraus eine Special-Folge machen. Deswegen kommt die neueste Gruselfaktor-Folge nicht, wie ihr es gewohnt seid, erst wieder in 2 Wochen, sondern es wird nächste Woche Sonntag. Das ist dann der Moment, lass mich kurz rechnen, morgen ist der 16., also am 23. Februar, der Tag vor Rosenmontag übrigens, Also wenn wir voll im Karnevalsfieber sind, kommt dann genau eine Special-Folge zu den Gruselgeschichten unserer Hörer. Und schon mal ganz herzlichen Dank, denn ihr macht diese Folge möglich, die dann kommt.
Das wären echt zu viele gewesen, um die jetzt hier noch in die Folge zu packen. Deshalb machen wir da eine ganze Episode draus.
Genau.
Vielleicht eine kürzere Episode. Mal gucken.
Mal sehen.
Wie viele Stories uns so zugeschickt wurden.
Ja. Aber diese Folge heute ist eine ganz gewöhnliche Gruselfaktor-Folge.
Ja.
Also gewöhnlich gruselig, hoffentlich. Und Lisa, ich glaube, du fängst heute mal an. Ist es richtig?
Yep, ich bin dran mit Anfangen und ich leg direkt los, würde ich sagen.
Cool, ich freue mich.
Und zwar erzähle ich euch heute von dem Fall der zwei Schwestern Christine Papon und Lea Papon. Wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen.
Mir schon.
Mal sehen. Katha kennt sie auf jeden Fall schon, das weiß ich schon genau. Aber ich versuche sie möglichst gruselig zu erzählen und vielleicht sind ja auch ein paar Dinge dabei, die du noch nicht weißt. Und
ja, ich bin Hörer. Gespannt. Ich werde auf jeden Fall knallhart bewerten.
Ja, das dachte ich mir, so wie immer.
Denn so ist es mich.
Alles klar. Die zwei Schwestern Christine Papon und Lea Papon wachsen beide in Le Mans in Frankreich auf. Christine wird am 8. März 1905 geboren und Lea am 15. September 1911. Als Töchter von Clémence Dere und Gustave Papon wachsen sie in keinen leichten Familienverhältnissen auf. Als die Eltern Clémence und Gustave sich kennenlernen und eine Beziehung beginnen, gehen Gerüchte im Ort um, dass Clémence eine Affäre mit ihrem Arbeitgeber hat. Clémence wird schwanger und die beiden heiraten im Oktober 1901, trotz der Gerüchte. 5 Monate nach der Hochzeit bringt Clémence ihre erste Tochter zur Welt, Emilia. Der Vater und auch weitere Personen aus ihrem Umfeld vermuten weiterhin, dass Clémence eine Affäre hat. Ist das Kind überhaupt von ihm? Gustave sucht sich daraufhin Arbeit in einer anderen Stadt und verkündet seiner Frau bald, dass die Familie umzieht. Clémence reagiert aggressiv. Lieber würde sie Selbstmord begehen, als ihren geliebten Heimatort Le Mans zu verlassen. Die beiden bleiben mit ihrer kleinen Tochter und die Ehe verschlechtert sich zunehmend. Gustave beginnt zu trinken und tut seiner Familie und vor allem seiner kleinen Tochter während dieser Zeit vermutlich noch schlimmere Dinge an. Dies geht einige Jahre so. Als Emilia etwa 9 Jahre alt ist, schickt die Mutter sie in das Bon Pasteur Catholic Orphanage. Dort stellen die Nonnen, die Emilia dort betreuen, fest, dass ihr Vater sie jahrelang missbraucht hat. Sie wird für immer an diesem Ort bleiben und später selbst zur Nonne werden. Ihre jüngere Schwester Christine wird 1905 geboren. Da ist Emilia 3 Jahre alt. Sie wird jedoch an ihre Tante und ihren Onkel väterlicherseits abgegeben. Bei ihnen lebt Christine auch bis zu ihrem 7. Lebensjahr sehr glücklich. Bis auch sie in das katholische Waisenhaus abgeschoben wird. Die Nonnen dort wollen später auch Christine als Nonne bei ihnen aufnehmen, doch die Mutter ist dagegen. Sie möchte, dass Christine als Haushälterin arbeitet. Sie sei doch so eine gute Köchin. Die jüngste Tochter, Lea, kommt 1911 zur Welt. Auch sie bleibt nicht bei den Eltern und wächst bei ihrem Onkel mütterlicherseits auf, bis dieser stirbt. Infolgedessen kommt auch sie in das Waisenhaus, in dem bereits ihre beiden Schwestern leben. Bis auch sie im Alter von 15 Jahren bereit ist, zu arbeiten. Im Gegensatz zu ihren älteren Schwestern wird Lea als schüchtern und zurückhaltend beschrieben. Sie sei sehr gehorsam, egal was man ihr sagt. Eher der Typ Mitläufer und sie wirkt auch weniger intelligent als ihre beiden älteren Schwestern. Als sie alt genug zum Arbeiten ist, beginnt Lea, genau wie ihre Schwester Christine, als Haushälterin bei verschiedenen Familien im Ort Le Mans zu arbeiten. Wenn die Möglichkeit besteht, arbeiten die beiden am liebsten zusammen. Im Jahr 1926, Christine ist da 21 und Lea 15 Jahre alt, finden die beiden eine Familie, bei der sie zusammen unterkommen können. René Lancelin ist ein pensionierter Rechtsanwalt. Er und seine Frau Leonie wohnen mit der jüngeren Tochter Genevieve in einem schönen Haus. Die ältere Tochter der beiden ist bereits ausgezogen und verheiratet. Die beiden Schwestern haben dort ihr eigenes kleines Reich, ein Zimmer, in dem sie gemeinsam schlafen. Sie machen den Haushalt für die Familie, kochen, putzen und was eben sonst noch so anfällt. Über die nächsten 7 Jahre kommen alle relativ gut miteinander aus. Auch wenn die beiden Schwestern wenig reden. Gerade mit René sprechen die beiden kaum. Christine und Lea bekommen neben der netten Unterkunft reichlich Essen und sogar eine recht gute Bezahlung für die Arbeit, die sie dort verrichten. Sie fühlen sich sehr wohl bei den Lancelines, die wiederum zunächst auch sehr zufrieden sind mit der Arbeit der beiden. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als Leonie eine starke Depression entwickelt. In der Regel war sie es, die Christine und Lea Anweisungen gab und fast besessen von der Sauberkeit im Haus war. Mit René Lanceline sprechen die beiden in all den Jahren, die sie dort arbeiten werden, kaum ein Wort. Leonie erkrankt also an Depression und die Mädchen werden zur Zielscheibe ihrer Vorgesetzten, die deren schlechter Laune ausbaden müssen. Dies geht sogar so weit, dass Leonie die Köpfe der Mädchen gegen die Wände haut, wenn sie in ihren Augen mal wieder etwas falsch gemacht haben. Es ist ein kalter, dunkler Winterabend, der 2. Februar 1933. 7 Jahre arbeiten die Schwestern nun bereits schon für die Familie. Die Lancelines sind heute Abend zu einer Dinnerparty bei Freunden eingeladen. René Lanceline kommt am frühen Abend gegen 18 Uhr zu Hause an. Er war den ganzen Tag unterwegs und möchte seine Familie abholen, damit sie gemeinsam zu den Freunden der Familie fahren können. Doch das Haus ist komplett dunkel. Kein Licht brennt. Seine Familie wird bereits ohne ihn vorgegangen sein, denkt sich René Lanceline und macht sich ebenfalls auf den Weg zu der Party, ohne einen Blick in das Haus zu werfen. Hätte er bloß nachgesehen, wird er sich später sagen. Als er wenig später bei dem Haus der Freunde ankommt, ist seine Familie nicht da. René wird nervös und macht sich zusammen mit seinem Schwiegersohn gegen 19 Uhr auf den Weg zurück zu dem Haus der Lancelines. Das Haus liegt immer noch in völliger Dunkelheit, bis auf ein Licht, das brennt. Das in dem Zimmer der 2 Schwestern. Die beiden Männer wollen nachsehen, was los ist, doch sie kommen nicht in das Haus rein. Jemand hat die Tür von innen verriegelt. Sie beginnen, gegen die Tür zu klopfen und zu rufen, aber nichts passiert. Die beiden beschleicht ein ungutes Gefühl. Sie gehen die Straße runter zur Polizeistation von Le Mans und schildern die Vorkommnisse. Vor allem, dass René nicht in sein eigenes Haus kommt. Zusammen mit dem Polizisten gehen sie zurück zu dem Haus. Der Polizist beschließt, über den Garten durch ein Fenster in das Haus der Lancelines einzusteigen, um die Tür von innen zu öffnen. Doch kaum durch das Fenster geklettert, macht der Polizist eine grausame Entdeckung. Er kann nicht glauben, was er da sieht, und er starrt. Dort, mitten im Wohnzimmer, liegen 2 Leichen. So zugerichtet, dass kaum zu erkennen ist, um wen es sich handelt. Der Polizist erkennt aber, dass es sich wohl um Madame Leonie und ihre Tochter Genevieve handeln muss. Ihm ist auch bewusst, dass sich 4 Personen in dem Haus befinden müssen und er vermutet, dass die Papon-Schwestern das gleiche Schicksal erleiden mussten. Er geht vorsichtig die Treppe nach oben und findet die Tür zu dem Zimmer der Schwestern verschlossen vor. Er versucht sie zu öffnen, aber vergebens. Die Tür ist abgeschlossen und verriegelt. Es trifft Verstärkung ein und die Tür wird geöffnet. Die Schwestern leben. Sie liegen nackt im Bett. Ein blutiger Hammer, an dem Haare kleben, liegt auf einem Stuhl in der Nähe der Betten. Wir blicken einige wenige Stunden zurück. Genevieve war mit ihrer Mutter Leonie den ganzen Tag über einkaufen gewesen. Gegen 17.30 Uhr kommen sie zu Hause an und finden das Haus, genau wie René später, in völliger Dunkelheit vor. Sie betreten ihr Zuhause. Sie finden Christine im 1. Stock des Hauses vor. Der Strom sei weg, seit sie versucht habe zu bügeln, erklärt sie. Es stimme etwas nicht mit dem Bügeleisen, es muss wohl kaputt sein. Dasselbe Bügeleisen, welches gerade wegen eines ähnlichen Vorfalls von der Reparatur zurückgekommen war. Wobei man in der Werkstatt keinen Defekt feststellen konnte. Ein schlimmer Streit bricht aus, welcher in dem Unvorstellbaren enden sollte. Christine fängt an, Leonie anzugreifen und schlägt ihr sogar mit einem schweren Zinnkrug wenig später auf den Kopf. Lea, die zu diesem Zeitpunkt im oberen Stockwerk in dem Zimmer der Schwestern sitzt, bekommt den Streit mit und stürmt die Treppe hinunter. Auch die Tochter Genevieve, die sich zu dem Zeitpunkt im Erdgeschoss des Hauses aufhält, kommt die Treppe nach oben, als sie die Geräusche des Streits wahrnimmt. Sie versucht, ihre Mutter zu verteidigen, indem sie auf Christine losgeht. Direkt fängt Christine daraufhin an, Genevieve anzugreifen und sticht ihr die Augen mit den bloßen Händen aus. Sie fordert ihre Schwester auf, es ihr nachzutun. Lea fällt über Leonie her und versucht, ihr die Augen auszustechen. Währenddessen rennt Christine die Treppe runter in die Küche, wo sie sich ein Messer und einen Hammer besorgt. Sie rennt damit bewaffnet wieder nach oben in den ersten Stock und die Schwestern beginnen, ihre Opfer damit anzugreifen. Eine Schätzung von Spezialisten wird später ergeben, dass der Kampf wohl etwa eine halbe Stunde dauerte. Selbst als Leonie und ihre Tochter bereits tot sind, lassen die Schwestern nicht von den beiden ab. Im Blutrausch schlagen sie weiter auf die leblosen Körper ein. Überall ist Blut. Nach einiger Zeit lassen die Schwestern dann von den beiden ab. Sie säubern sich und bleiben in dem Haus. Statt zu fliehen, verschließen sie alle Türen und gehen in ihr Zimmer. Es vergeht nur wenig Zeit, bis der Polizist vor der Tür der Mädchen steht und nicht reinkommt. Die Schwestern fahren seelenruhig in ihren Betten. Nach einer kurzen Weile wird die Tür aufgebrochen. Auf Nachfragen, was passiert sei, gestehen die Schwestern sofort. Die Schwestern werden getrennt voneinander in Gefängnissen untergebracht. Vor allem Christine macht die Trennung von ihrer Schwester Lea sehr zu schaffen. Im Juli 1933, also ein paar Monate nach dem Vorfall vergangen sind, hat Christine eine Art Anfall, bei dem sie versucht, sich selbst die Augen auszureißen und in eine Zwangsjacke gesteckt werden muss. Sie gibt später vor dem Richter auch an, dass sie einen solchen Anfall auch in der Nacht der Morde gehabt habe und dass das die Ursache für alles war. Das Gericht ernennt drei Psychologen, die sich den psychischen Zustand der Schwestern annehmen sollen. Diese kommen zu dem Schluss, dass die Schwestern keine pathologisch-psychischen Störungen haben. Obwohl während des Prozesses im September 1933 bekannt wird, dass in der Familie der Schwestern bereits ein paar Fälle von Geisteskrankheit aufgetreten waren. So hatte beispielsweise der Onkel aufgrund einer psychischen Erkrankung Selbstmord begangen und ein Cousin lebte bereits in einer geschlossenen Anstalt. Den Schwestern wurde während des Prozesses zum Teil sogar eine inzestuöse Beziehung unterstellt, was aber dann doch wieder verworfen wurde. Nach der Verhandlung brauchten die Geschworenen ca. 40 Minuten, um festzustellen, dass die Pompon-Schwestern tatsächlich des abscheulichen Verbrechens schuldig waren, für das sie angeklagt wurden. Lea, von der man annahm, dass sie unter dem Einfluss ihrer älteren Schwester stand, wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Christine wurde zunächst zum Tode durch die Guillotine verurteilt, später wurde dieses Urteil aber in lebenslange Haft umgewandelt. Die Trennung von Lea erwies sich als zu viel für Christine. Ihr Zustand verschlechterte sich im Gefängnis zunehmend. Sie erlebte Anfälle von Depressionen und von Wahnsinn und verweigerte sich schließlich dem Essen. Die Gefängnisbeamten verlegten sie in eine psychiatrische Anstalt mit der Hoffnung, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würde. Noch immer von Lea getrennt, hungerte sie aber weiter, bis sie am 18. Mai 1937 als Folge der starken Abmagerung starb. Lea erging es etwas besser als Christine. Sie saß nur 8 Jahre ihrer 10-jährigen Haftstrafe ab. Nach ihrer Freilassung 1941 zog sie in eine andere Stadt, wo sie zusammen mit ihrer Mutter lebte. Sie nahm eine andere Identität an und verdiente ihren Lebensunterhalt als Angestellte in einem Hotel. Einigen Berichten zufolge starb Lea 1982, aber der französische Filmproduzent Claude Ventura behauptet, er habe Lea im Jahr 2000 in einem Hospizzentrum in Frankreich entdeckt, als er einen Film über die Pompon-Schwestern drehte. Die Frau, die sich als Lea bezeichnet, hatte einen Schlaganfall erlitten, der sie teilweise gelähmt und sprachunfähig gemacht hatte. Und diese Frau starb im Jahre 2001. Obwohl die Schwestern für gesund und verhandlungsfähig befunden wurden, kämpften und debattierten Psychologen über eine Diagnose der beiden und man kam zu dem Schluss, dass die Schwestern an Folie à deux litten. Diese Krankheit tritt vermutlich auf, wenn Gruppen oder vor allem Paare von Menschen von der Welt isoliert sind, Paranoia entwickeln und der eine Partner den anderen dominiert. Dies gilt hier besonders für Lea, deren sanfte Persönlichkeit von der hartnäckigen und dominanten Christine überschattet wurden. Der Fall hatte einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft und wurde intensiv diskutiert. Einige Leute waren auch der Ansicht, dass die Morde das Ergebnis der Ausbeutung der Arbeiterinnen gewesen war. da die Hausangestellten oft 14 Stunden am Tag arbeiteten und nur einen halben Tag pro Woche frei hatten. Ja, und so viel zu den zwei Schwestern.
Mega gruselige Story, finde ich. Und weißt du, was ich so besonders gruselig finde? Weil ich glaube, das ist ja eh auch so ein bisschen die Krux dahinter, warum so viele Leute True-Crime-Sachen hören. Mhm. Weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass so furchtbare Dinge wirklich passieren. Mhm. Und sich bewusst zu machen, dass diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass es was ist, was im realen Leben so passiert ist, finde ich super erschreckend. Und ich kannte die Story, wie gesagt, schon, weil ein anderer True Crime Podcast, die auch vor einer Weile darüber berichtet hat.
Mhm.
Und daher weiß ich auch, dass dieser Terror, unter den die beiden Schwestern litten, sehr krass war. Also ich will jetzt gar nicht mit den beiden Tätern irgendwie mich sympathisieren, weil natürlich niemals die Lösung ist, jemanden umzubringen. Aber ich glaube, da war das noch irgendwie ein bisschen krasser berichtet, was Leonie und, wie heißt nochmal die Tochter?
Genevieve
mit denen gemacht haben.
Ja.
Ja, aber wirklich richtig schlimme Geschichte. Und ich glaube, es gibt noch so einen Fall, der auch mit diesem, mit der gleichen psychischen Krankheit zu tun hat.
Ja, also du meinst wahrscheinlich die zwei, ich glaube, das sind Schwedinnen.
Ja,
die zwei
genau.
Schwestern, Ursula und Sabrina Eriksson.
Ja, genau, die meine ich. Das war, das glaube ich, auch noch gar nicht so lange her, ne? Das
genau.
Ein modernerer Fall, der passiert ist. Und da war das doch auch so, oder?
Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall auch auf dieses Folie à deux zurückgeführt.
Mhm.
Ich weiß nicht so genau, was passiert ist. Die beiden, das waren auf jeden Fall, glaube ich, Zwillingsschwestern. Und die sind dann irgendwie auf einer Autobahn teilweise rumgerannt.
Jan Wonder auch angefahren. Und die eine hat später auch jemanden umgebracht.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Auch eine super gruselige Krankheit.
Mhm.
Jetzt überlege ich gerade, welchen Gruselfaktor ich dir gebe.
Ja, ich bin gespannt.
Beziehungsweise dir, dieser Story. Und ich glaube, ich gebe eine 6.
Oh, ja.
Weil ich nämlich erstens diesen Mord sehr grausam finde.
Mhm.
Und weil ich diese Krankheit sehr schrecklich finde.
Ja,
vor allem, wenn man
gruselig.
Sich vorstellt, dass Lea da so ausgeliefert war, dann.
Ja, und so für ja, einfach komplett das gemacht hat, was ihre Schwester ihr da irgendwie gesagt hat. Ne?
Mm-hmm. Und das scheint ja auch, also wenn man auch den Fall der Eriksson-Schwestern dann irgendwie mit berücksichtigt, schon etwas zu sein, was vor allem zwischen Familienmitgliedern sein kann.
Komischerweise fast immer unter Schwestern. Also ich glaube, die Fälle sind doch fast immer weibliche Personen.
Ja, hast du noch von anderen Fällen gelesen?
Ja, ich habe jetzt keine im Kopf. Es wurden immer wieder so Beispielfälle vorgeschlagen. Ich habe, glaube ich, kein männliches Pendant dazu gefunden.
Hör mal, doch, mir fällt noch einer ein, der von June und Jennifer Gibbons. Die wurden irgendwie bekannt als The Silent Twins, die so ihre eigene Sprache entwickelt haben. Und irgendwann ist eine von den Schwestern gestorben.
Ja.
Und dann hat sich das irgendwie auch bei der anderen so gelegt und die hat dann auch angefangen, normal zu sprechen.
Stimmt, das sagt mir auch irgendwas. Das war
ja.
auch schon mal irgendwo.
Das hatte ich nämlich auch erst überlegt, ob ich eventuell diesen Fall nehme und das waren auch identische Zwillinge.
Ja.
Dann hätten wir ein Schwestern-Special machen können.
Schwestern-Special draus machen können.
Ja. Aber,
aber wieder Schwestern, ne? Also ja. keine Boys.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ja, Gruselfaktor 6 kann ich mitleben.
It is.
Cool.
Ja, gut.
Ja.
Dann
grusel mich doch mal.
Lisa, hast
mit
du
deiner
schon
Story.
Mal Gläserrücken gemacht?
Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass du es schon mal gemacht hast in deiner Kindheit. Ist da was dran?
Was heißt in meiner Kindheit?
Jugend.
Ich, in meiner Jugend, ich weiß nicht, ich war 11, doch das ist Kindheit noch, ne?
Ja.
Und ich habe es aber nicht gemacht, weil ich zu viel Angst hatte. Aber ich weiß, ich hatte damals eine Freundin und die hat gesagt, ja, lass uns das unbedingt machen. Und wir haben so dann Buchstaben und Zahlen ausgeschnitten. Und kennst du noch diese Schreibtischunterlagen, wo früher Landkarten drunter waren?
Ja.
Diese riesigen Folien.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, da haben wir dann die Folien rausgezogen und die Buchstaben und Zahlen reingesteckt. Und dann war der Plan, dass das unser Ouija-Board ist. Und wir da drauf Gläserrücken machen.
Ja.
Haben wir aber niemals gemacht, weil ich viel zu krass Angst davor hatte und immer Angst vor dem Dunkeln hatten und immer Angst vor Geistern hatte. Deswegen war das überhaupt nichts für mich. Aber kennst du denn die Regeln von Gläserrücken?
Also ich weiß, dass man da halt Fragen stellen sollte. Und dann legt die Gruppe quasi die Hand, also ja, jeder legt seine Hand auf das Glas und dann antwortet der Geist.
Genau, dann antwortet
der Geist.
Indem er
das Glas auf die Buchstabenzahlen rückt.
Ganz genau, so ist es. Aber es gibt so ein paar Regeln in dieser Gläserrücken-Community.
Mhm. Ach so.
Beziehungsweise in dieser okkulten Community. Und man soll immer höflich sein.
Ah.
Man soll sich auf jeden Fall verabschieden, damit der Geist oder der Dämon weiß, dass es Zeit ist, zu gehen.
Mhm.
Und man sollte keine Fragen stellen wie, wann werde ich sterben oder wie werde ich sterben? Weil wenn man Pech hat, spricht man mit einem bösen Geist und das kann böse Folgen dann haben.
Ah, okay, nee, die Regeln kannte ich jetzt so noch nicht. Aber gut, dass du sie mal sagst, weil du hattest ja auch vorgeschlagen, dass wir das gleich noch machen.
ja, und das wären eh Regeln, dann direkt die ersten Fragen gewesen, die dir in den Kopf gekommen sind.
Ja, schon. Dann werde ich die befolgen. Nein. Aber
ich weiß.
Ja. Okay. Ich werde die Regeln im Hinterkopf behalten. Ja.
Aber wir machen es natürlich nicht.
Ach so.
Also es war nur ein Spaß, Liesel. Ich will es auf gar keinen Fall machen.
Oh.
Ja, genau. Und jetzt kannst du dir ja vielleicht denken, worum es in meiner nächsten Story geht.
Ja, lass mich raten.
Es ist nicht Steuern.
Was? Nicht Steuern?
Mhm. Auch nicht Gärtnern.
Gläserrücken.
Ja,
du
bist so gut.
Und lass mich raten, da stellt jemand die Frage, wann wird er sterben?
Ja.
Wow.
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 Du bist einfach ein Detektiv.
Ja, bin ich.
Genau. Und ich werde aber in meiner Story zum englischen Begriff Ouija Board tendieren, oder nicht tendieren, ich werde Ouija Board sagen und nicht Gläserrücken, denn das ist mal wieder eine Reader-Story.
Oh.
Und erfahrungsgemäß findet ihr da draußen die ja immer besonders gruselig. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr diese Story findet. Los geht's.
Alles klar.
Lucy ist 13. Sie ist eine sehr gute Schülerin, beliebt bei ihren Klassenkameraden und ein eigentlich ziemlich normaler Teenager. Sie ist Teil einer Clique von mehreren Mädchen im Alter und liebt es, abzuhängen, über Jungs zu quatschen und über ihr, wenn ich mal groß bin, zu philosophieren. Es ist ein ziemlich gewöhnlicher Nachmittag im Haus ihrer besten Freundin Kate. Lucy und Kate stehen in der Küche und reden über dies und das. Und Jungs und eben all das, was ich eben schon gesagt habe. Irgendwann gehen den beiden aber die Themen aus und Langeweile macht sich breit. Kate erzählt von einem Ouija-Board, das sie vor kurzem im Keller ihres Hauses gefunden hat. Ouija ist, wie ich eben schon gesagt habe, in Deutschland als Gläserrücken bekannt und beschreibt den Versuch, über ein Brett versehen mit Buchstaben und Zahlen und einem beweglichen Gegenstand, wie eben ein Glas oder ein Zeiger, Kontakt mit Geistern und Dämonen aufzunehmen. Lucy wird neugierig, als Kate das erzählt. Eigentlich glaubt sie gar nicht an sowas, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Geist, der ihr ein paar Fragen zu ihrer Zukunft beantworten kann. Drei weitere Freundinnen von Kate und Lucy kommen dazu und die Mädchen bauen das Ouija-Board auf einem Tisch im Wohnzimmer auf. Sie zünden sogar ein paar Kerzen an, legen ein tolles Tuch auf den Tisch, schalten das Licht aus und beginnen dann das Spiel. Sie folgen auch den Regeln, begrüßen den Geist und stellen dann ihre Fragen. Alle Mädchen stellen die gleichen 4 Fragen. Wen werde ich heiraten? Wie viele Kinder werde ich haben? Wie werde ich sterben? Wann werde ich sterben? Zunächst sind die Mädchen ein bisschen enttäuscht, weil das Board nur konfuse Antworten aus Zahlen und Buchstabenfolgen gibt. Nur einmal überkommt sie ganz kurz die Angst, als das Board angibt, Lucys Freundin Myra würde ermordet werden. Die Mädchen tun die Antwort als Zufall ab und spielen weiter. Dann ist Lucy an der Reihe. Auch sie stellt ihre Fragen. Wen werde ich heiraten? Das Board buchstabiert. D. A. N. I. E. L. Daniel. Kate verdreht gelangweilt die Augen. Na klar, dann kann uns das Board bestimmt auch seine Telefonnummer sagen. Die Mädchen lachen. Doch tatsächlich, die Mädchen haben noch die Hände auf dem Zeiger und dieser bewegt sich. Von Zahl zu Zahl zu Zahl. Kate schreibt mit. Heraus kommt eine Telefonnummer und das Merkwürdige, diese Telefonnummer hat die Vorwahl der Stadt, in der sich die Mädels gerade befinden. Kate wählt natürlich die Nummer, während sich die anderen um das Festnetztelefon herum versammeln. Es klingelt. Einmal, zweimal. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Frau. Hallo? Klingt eine Stimme durch das Telefon. Ja, hallo, sagt Kate. Ist Daniel zufällig zu Hause? Die Frau antwortet, als sei es das Natürlichste der Welt. Nein, der ist gerade nicht hier. Kann ich ihm vielleicht eine Nachricht hinterlassen? Kate reißt die Augen auf und Lucy und auch die anderen sind sprachlos. Kate knallt den Hörer auf den Tisch und legt auf. In der Gruppe herrscht ein nervöses Kichern und Ungläubigkeit. Kann das Zufall sein? Die Stimmung ist jetzt angespannter. Trotzdem herrscht auch diese typische Teenager-Stimmung aus Albernheit. Und oh Gott, was denken die anderen jetzt? Lucy stellt die nächsten beiden Fragen. Wann werde ich sterben und wie werde ich sterben? Die Mädchen legen ihre Hände zurück auf den Zeiger des Boards und dieser bewegt sich prompt. 74 zeigt das Board und danach das Wort Fieber. Lucy wird also mit 74 an Fieber sterben. Sie fühlt sich komisch mit diesem Wissen und ihr wird das Ganze irgendwie zu viel. Sie will das Spiel abbrechen. Auch die anderen sind noch ziemlich mitgenommen von der Nummer mit dem Telefon und stimmen zu. Die Mädchen brechen das Spiel ab. Am nächsten Tag wollen alle den Abend vergessen. Auch wenn nichts wirklich Schlimmes passiert ist, steckt ihnen alle die Angst in den Knochen. Das Ouija-Board hat eine dunkle Aura geschaffen, die schwer abzuschütteln ist. Dass das auch im wahrsten Sinne des Wortes so ist, spüren Lucy und Kate noch am selben Tag. Lucy ist wieder bei Kate zu Besuch und wieder stehen die beiden in der Küche. Plötzlich, wie aus dem Nichts, fliegt die Küchenschranktür auf und heraus ein Metallcontainer. Mit einem lauten Krachen landet dieser auf dem Boden und springt auf. Die beiden sind total erschrocken und absolut verängstigt. Sie können sich den Vorfall überhaupt nicht erklären. Sie schauen sich an und die Furcht des gestrigen Abends ist wieder da. Kann es etwas mit dem Ouija-Board zu tun haben? Keine der beiden spricht es aus, aber ein Blick in die Augen der Mädchen verrät, dass sie den gleichen schrecklichen Gedanken haben. Es dauert nur wenige Tage bis zum nächsten Vorfall. Als Lucy in Kates Haus die Treppe hochgeht, sieht sie in den Augenwinkeln etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sie sieht eine leichenblasse Frau mit langem, schwarzen Haar durch den Flur schweben. Ja, schweben. Und zwar von der Küche durch den Flur bis hin ins Wohnzimmer. Das noch Gruseligere daran, Diese Räume sind durch feste Wände getrennt. Lucy steht da wie angewurzelt und braucht einen Moment, um das Gesehene zu verarbeiten. Als sie sich wieder bewegen kann, rennt sie in Kates Schlafzimmer und berichtet ihr, welchen Schrecken sie gerade gesehen hat. Kate ist geschockt. Mit leiser und angsterfüllter Stimme erzählt sie Lucy dann von ihren Träumen der letzten Nächte. In diesen Träumen sieht Kate immer wieder eine Frau, die leichenblass ist und lange schwarze Haare hat. Lucy sagt, dass Kate zuvor niemals von solchen Träumen berichtet hat, aber beschreibt sie als eine sehr ehrliche Person und glaubt ihr. Auch in den Wochen nach dem Spieleabend hören die Freundinnen immer wieder lautes Poltern, leises Klopfen und ein Kratzen, das ihnen Angst macht. Schlüssel verschwinden und Kates Eltern streiten sich immer häufiger, bis sie sich letztendlich sogar scheiden lassen. Die Luft in dem Haus scheint verseucht. Und auch Lucy bekommt immer mehr Anrufe von einer unbekannten Telefonnummer. Am Ende der Leitung hört sie immer nur ein statisches Rauschen, bis der Anrufer dann auflegt. Und auch Lucys ganzes Wesen beginnt sich zu verändern. Von der Einserschülerin ist nichts mehr übrig. Sie wird immer schlechter in der Schule und fängt an, nur noch schwarz zu tragen und Heavy Metal zu hören. Übrigens hier kleine Anmerkung aus der Redaktion zu Lucys Worten. Ich sehe da keine Korrelation zwischen Schwarztragen und Metal hören und schlechten Noten, aber Lucy beschreibt das so. Genau. Lucy sagt, dass der Abend, an dem die Freundin mit dem Ouija-Board gespielt haben, ihr Leben zum Schlechten verändert hat. Auch ihre Beziehung zu Kate, die sich immer mehr den okkulten Dingen widmete, verändert sich. Jetzt spulen wir mal gerade 2 Jahre vor, also nach dem Ouija-Board-Vorfall. Lucy lernt einen Jungen kennen. Sein Name? Daniel.
Ich wusste es.
Was für ein Zufall, oder? Mhm. Falsch gedacht. Oh. Irgendwann im Lauf von Lucy und Daniels Beziehung zieht Kate nämlich um und findet beim Packen der Kartons das alte Ouija-Board und den Zettel, auf dem sie damals die vom Board angezeigten Zahlen notiert hat. Der Zettel zeigt tatsächlich die Nummer von Daniel. Die Jugendlichen können es kaum glauben und Lucy entschließt sich, Daniels Mutter zu dem Vorfall zu befragen. War es tatsächlich sie, mit der sie 2 Jahre zuvor gesprochen hatten? Die Mutter sagt, sie erinnert sich an einen merkwürdigen Anruf vor ein paar Jahren, bei dem sie ein paar Jugendliche im Hintergrund lachen und dann einfach auflegen gehört hat. Daniels Mutter ist schockiert über diesen, in Anführungszeichen, Zufall und denkt seitdem ständig daran. Sie ist eine sehr gläubige Grundschullehrerin mit einem eher zerbrechlichen Gemüt. Lucy wünscht sich deshalb bis heute, sie hätte ihr die Geschichte niemals erzählt. Die Beziehung zwischen Daniel und Lucy hält nicht. Auch wenn sie dachten, den Partner fürs Leben gefunden zu haben, geht Lucy irgendwann durch eine schwierige Phase und zieht deshalb in eine andere Stadt. Daniel heiratet schließlich jemand anderen und bekommt 2 Kinder. Lucy ist jetzt 38, nicht verheiratet und hat keine Kinder, obwohl sie sich das immer gewünscht hat. Kate und sie sind in den Jahren immer weiter auseinandergedriftet und jetzt keine Freunde mehr. Lucys Appell ist aber klar. Ouija-Boards bringen Böses mit sich und eine Dunkelheit, die über das menschliche Verständnis hinausgeht. Sie weiß nicht, wie sie funktionieren und kann sagen, dass manche der Antworten in ihrem Fall nicht stimmten. Aber sie wird nie die erschreckenden Ereignisse nach dem Abend vor 25 Jahren vergessen, der ihr Leben so zum Negativen veränderte. Fertig.
Alles klar. Eieiei, also das mit dem Daniel hat sich dann schon mal bewahrt. Die hat den geheiratet?
Nee, die hat den nicht.
Also die war mit dem zusammen, genau, aber hat sich dann wieder getrennt. Also verheiratet man ihn nie. Also,
aber also aus der Story ist schon so hervorgegangen, dass sie das so empfindet, dass quasi durch das Ouija-Board eine Art Fluch auf ihr lastete und alles, was sie sich erträumt hatte, nicht in Erfüllung gegangen ist.
Ja, gut. Ja, die hat ja auch die falschen Fragen gestellt.
Die hat sich nicht an die Regeln gehalten. Ja. Und ja, also ich fand es auch echt ziemlich gruselig und die Story habe ich wieder mal in einem Reddit-Thread gefunden. Mhm. Und da ging es um eben Ouija-Stories.
Ja.
Und da berichten wirklich sehr viele Leute von ihren Erfahrungen damit und da sind schon richtig creepy Sachen dabei.
Okay, also wir machen gleich keinen Gläserrücken mehr.
Nein.
So viel steht schon mal fest.
Ja, und ich habe auf jeden Fall auch herausgefunden, dass der Erfinder dieses Ouija-Boards Elijah Bond hieß.
Mhm.
Und dass das irgendwann in den 1890er Jahren wohl war. Und dass das eben auch ein Spiel ist, das du auch wirklich bei Toys R Us oder so kaufen kannst. Ja, und dass das eben dann vermarktet wurde. Aber ja, ich habe wirklich super viele gruselige Ouija-Board-Stories gefunden. Das war jetzt eine, die auch was länger war und die ich deshalb als geeignet empfunden habe für diesen Podcast hier. Aber da sind auch Geschichten von Leuten, die nachher so Handabdrücke auf dem Rücken hatten, zum Beispiel, was ich auch super gruselig fand. Oder auch so Sachen wie, ich kann nicht durchs Fenster sehen. Und dann gucken die Leute raus und dann sitzt da eine schwarze Katze und so. Also wirklich gruselige Stories.
Jo, das klingt echt gruselig, ja.
Ja. Und ja, hast du dich ein bisschen gegruselt bei der Story, Liesel?
Ja, ich habe mich schon gegruselt. Ja.
Auch du dachtest wahrscheinlich, es kommt noch mehr mit dem, wann werde ich sterben und so, ne?
Ja, also der Gruselfaktor war so, also ich habe schon eine Zahl im Kopf. Ich sag die direkt mal. Ich gebe dem Ganzen auch den Gruselfaktor 6. Gleich auf.
6, 6, 6.
Ja, also ja, war schon gruselig, aber genau, ich habe so ein bisschen noch ja mehr dahinter erwartet, vielleicht.
Na gut, fair enough. Aber ja, ihr da draußen, wenn ihr alleine zu Hause seid, lest euch auf jeden Fall nicht diese Ouija-Board-Stories durch, weil ich hatte mega krass viel Angst, als ich das gemacht habe. Und ich habe es sogar im Hellen gelesen.
Oh Gott.
Und war nicht allein in meiner Wohnung. Und ich meine auch, also wirklich nicht allein, jetzt nicht allein im Sinne mit einem Geist, sondern mit einem Menschen, den ich auch kannte.
Ja, und beachtet die Regeln, falls ihr das spielen solltet.
Nee, spielt das einfach nicht.
Oder spielt es einfach nicht.
Also vor allem nicht, wenn ihr an sowas glaubt. Ich glaube, dann ist man wahrscheinlich eher empfänglicher für sowas.
Ja, gut.
Ja. Aber es gibt ja auch eine Erklärung, warum das funktionieren soll mit den Ouija-Boards.
Ja.
Und zwar soll das Unterbewusstsein des Menschen sein, das das steuert. Ist jetzt vielleicht auch nicht so eine abgefahrene Erklärung, sondern eine, auf die man auch hätte kommen können. Aber das soll auch so ein bisschen dann zeigen, dass das Unterbewusstsein vielleicht auch Dinge weiß, die wir gar nicht wissen. Und dass es deshalb manchmal auch richtig liegt.
Ja.
Ganz genau.
Ja, spooky.
Ja. Ganz genau. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen, Lisa, für heute?
Du, ich glaube nicht. Ich würde jetzt im Anschluss mal hier in unsere Instagram-Nachrichten gucken und ein paar Stories raussuchen, die wir für unsere nächste Folge dann vorlesen können.
Ja, das würde ich auch gerne machen. Und ich würde auch gerne noch sagen, dass, falls ihr uns zum ersten Mal hört, könnt ihr uns auch sehr gerne auf gruselfaktor.podcast auf Instagram folgen. Und da freuen wir uns natürlich auch immer sehr über Nachrichten. Und wie es viele von euch schon kennen, könnt ihr ab Sonntagmittag, also ab heute Mittag, wieder euren persönlichen Gruselfaktor für diese Folge über unsere Insta-Story abgeben.
Ja, und auf Spotify könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen.
Ja, und auf den anderen Plattformen könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen. Da freuen wir uns sehr. Ja. Und damit verabschieden wir uns.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Gruselige Grüße.